Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin und Autorin Margret Heckel. Guten Tag, Frau Heckel.
Schönen guten Tag.
Die britische Polizei hat Julian Assange festgenommen, den WikiLeaks-Gründer. Der hatte sich ja seit Jahren in der Botschaft in London von Ecuador aufgehalten. Vielleicht ist er ein bisschen froh, dass er da jetzt rauskommt nach 7 Jahren.
Das kann schon sein, aber er wurde ja gleich wieder festgenommen. Insofern viel frische Luft wird er nicht bekommen haben in London.
Ja, vielleicht ist er jetzt eher unsicher, was als nächstes passiert.
In der Tat, weil es gibt ja einige Auslieferungsanträge, unter anderem von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn er dorthin ausgeliefert werden würde, dann stehen ihm sicherlich Verfahren bevor.
Ins Haus, ganz sicher. Wir werden darüber sprechen in dieser Stunde, Studio 9 am Mittag. Themen sind aber auch natürlich die Fristverlängerung in Sachen Brexit und die Debatte des Bundestags zum Thema Bluttests bei Risikoschwangerschaften. In Sachen Brexit gibt die EU Großbritannien weiterhin Aufschub bis zum 31. Oktober. Und wir hören mal den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk.
Please do not waste this time.
Bitte verschwendet diese Zeit nicht, ruft er den Briten zu. Ein Appell, Frau Heckel, der gehört werden wird?
Ja, man hört die Verzweiflung in seiner Stimme richtig gehend. Ja. Wir können nur hoffen, dass er endlich gehört wird, weil ich glaube, es gibt niemanden auf dem Kontinent, der nicht eigentlich überdrüssig ist dieser endlosen Geschichte, und sie muss irgendwann ein Ende haben. Inzwischen ist mir praktisch bereit, eigentlich jedes Ende hinzunehmen. Hauptsache, sie hat ein Ende.
Also ich weiß nicht, ob man jedes Ende hinnehmen würde, weil den harten Brexit würde, glaube ich, doch keiner wollen.
In der Tat, er wäre sehr, sehr schädlich für alle Beteiligten, nicht nur für die Briten selber, sondern natürlich auch für den Rest des Kontinentes, für die Wirtschaft. Keine Frage, das will man nicht. Deswegen ja immer die neuen Verlängerungen und immer die neuen Daten.
Mhm. Und jetzt ist also gesagt worden, die Briten dürfen nicht in maßgebliche EU-Entscheidungen eingreifen, die in nächster Zeit getroffen werden. Sie dürfen diese auch nicht blockieren. Insofern kann diese Fristverlängerung wirklich dazu führen, dass dort in Großbritannien jetzt nochmal eine Einigung gefunden wird. Vielleicht auch, indem May und Corbyn, also Opposition und Regierung in Großbritannien, sich endlich zusammenraufen.
Naja, es zeigt den Briten eben sehr deutlich, wie schwach sie sind. Sie haben praktisch keinerlei Stimme mehr, und insofern muss man mal sehen, es ist auch ganz spannend, ob sie jetzt teilnehmen. Sie müssen ja teilnehmen an der Europawahl. Mhm. Und auch da sind die Ergebnisse natürlich eigentlich extrem spannend, weil da können jetzt beide Seiten nochmal richtig auch Stimmung machen, um durch diesen Wahlgang, an dem die Briten dann doch teilnehmen werden, zu zeigen, wie die Lage tatsächlich und die Stimmung tatsächlich vor Ort ist.
In der Tat, es könnte ja sein, dass ganz viele Menschen, gerade auch die jungen Menschen in Großbritannien, jetzt für die EU stimmen, also sich deutlich eben aussprechen, auch zu dieser Wahl überhaupt hingehen.
Also ich würde mir das wünschen. Das wäre nämlich nochmal ein sehr klares Signal, auch in Richtung von einem zweiten Brexit-Votum zum Beispiel. Und es würde eben jetzt, sind ja alle aufgewacht, eben auch die Jungen, und es sind sogar ja auch die aufgewacht, die für den Brexit gestimmt haben, aber jetzt sehen, was es ihnen an wirtschaftlichen Nachteilen geben würden. Die Fischer und die Landwirte. Und insofern, also ich bin sehr gespannt, wie die Briten stimmen werden. Auch die Wahlbeteiligung natürlich wird sehr interessant werden.
Interessant wird auch sein, dann, wenn wir eines Tages zurückgucken auf diese ganze Zeit, was hat eigentlich der Brexit und die Verhandlungen um den Brexit mit der EU gemacht? Hat das Einigkeit erzeugt oder war das sozusagen der Moment, als wir verpasst haben, die Reformen anzuschieben, die ja zum Beispiel Emmanuel Macron sehr fordert? Wir hören aber mal ganz kurz, was die Kanzlerin gestern eben nach den Verhandlungen und nach der neuerlichen Fristverlängerung gesagt hat.
In diesem Sinne war das heute ein sehr intensiver, sehr guter Abend, der wieder einmal die Einigkeit der Europäischen Union gezeigt hat und die 27 Staaten, die jetzt über viele Monate und Jahre gezeigt haben, dass sie den gemeinsamen Weg gehen wollen, werden ihn auch in Zukunft gemeinsam gehen.
Also sie sieht die EU gestärkt. Wird die EU tatsächlich durch diesen ganzen Prozess gestärkt dann aus der Erfahrung herausgehen?
Also es ist zwiespältig, was die Staaten selber angeht, und auch die Regierung, bin ich skeptisch, weil unter anderem ja Gerade dass der französische Präsident, der wollte ja gestern noch was ganz anderes. Da waren sie ja sehr uneinig, eigentlich die ganze Nacht über. Und das ging ja deswegen auch wieder bis um 2 Uhr. Auf der anderen Seite, was die Menschen, die hier leben, angeht, da finde ich schon, dass die Debatte nochmal gezeigt hat, wie wichtig Europa für uns alle ist. Also in meinem Empfinden, wenn man heute mit jungen Menschen redet, dass ihnen eben auch durch die Brexit-Debatte klar geworden ist, was sie haben an Europa und was in Gefahr steht, wenn Europa auseinanderfallen würde. Mhm. Insofern zwiespältig auf einer Ebene der Menschen, glaube ich, das Bewusstsein wurde geschärft für Europa. Müssen wir jetzt auch mal sehen, wie das sich in den Europawahlen dann in Stimmen und auch Stimmbeteiligung, Wahlbeteiligung ausspricht. Auf Seiten der Regierungen bin ich skeptisch.
Also Emmanuel Macron war in der Tat auf Konfrontationskurs und hatte ja im Vorfeld dieses gestrigen Abends auch schon gesagt, wir können uns nicht die ganze Zeit auf den Brexit konzentrieren. Wir müssen eben die EU reformieren. Das bindet hier viel zu viel Kraft. Ich habe mir gedacht, naja, man kann sich schon auf den Brexit konzentrieren und gleichzeitig mögliche Reformen vorantreiben.
Ja, das ist sehr schwer im politischen Geschäft, weil wir ja leider die Erfahrung immer wieder machen, dass gerade die großen Reformen eigentlich nur durchgezogen werden, wenn es wirklich so knirscht, dass man eigentlich nichts mehr anderes machen kann. Und der Brexit ist schon einfach so umfassend, dass er zu viel Energie bindet eigentlich und eben auch immer wieder ein Argument gibt, diese notwendigen Reformen wegzuschieben.
Und zu sagen, das können wir erst angehen, wenn wir da klar Wahrheit
ja,
haben.
In der Tat.
Tja, aber ich glaube, so darf man tatsächlich im Moment nicht handeln, denn es gibt ja den Reformbedarf tatsächlich, den Macron sieht.
Absolut, den gibt's, aber wenn man so das politische Geschehen beobachtet und auch eben sieht, wie Politiker ticken, dann ist eben eher unwahrscheinlich, dass das so kommt.
Der Bundestag hat sich heute Vormittag eingehend mit der Frage beschäftigt, ob Bluttests bei Risikoschwangerschaften auf Trisomie 21 oder auch andere genetische Erkrankungen eine Kassenleistung werden sollen. Und diese Frage haben die Kollegen beim Deutschlandfunk heute früh auch Nathalie Dedreux gestellt, die das Down-Syndrom hat, und sie gefragt, was sie denn den Politikern sagen würden.
Also ich würde Ihnen sagen, wir wollen nicht mehr abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben. Und die Politiker sollen machen, dass die Krankenkassen den Bluttest von Down-Syndrom nicht bezahlen.
Tja, Margret Heckel, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich sehr beeindruckend, was die Dame sagt. Und in der Tat, es steht zu befürchten, dass es die Abtreibungen im Fall von Trisomie 21 sicherlich nochmal weiter erhöhen wird. Es gibt ja keine genauen Zahlen dazu.
Im Bundestag hat die Debatte stattgefunden. Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio hat sie sich genau angehört. Herr Findhammer, wie ist die gelaufen?
Ja, das war ja eine offene Debatte. 38 Redner in 2 Stunden. Jeder durfte 3 Minuten reden. Es gab keinen Fraktionszwang. Also die Linien verliefen quer durch alle Fraktionen. Aber das war tatsächlich dann kein Kulturkampf, den man hier erleben konnte, sondern ich würde schon fast sagen, eine ausgewogene Debatte, die tatsächlich alle Winkel des Themas ohne Schaum vor dem Mund angesprochen hat. Zumal ja die Tests bereits seit dem Jahr 2012 auf dem Markt vorhanden sind, aber privat finanziert werden müssen, eben als Zusatzleistung, die nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, ohne Aussagekraft, beziehungsweise obwohl die Aussagekraft über einen möglichen Gendefekt viel genauer ist als bei der bisher angewandten Fruchtwasseruntersuchung. Und die meisten Parlamentarier sprachen sich deshalb dafür aus, den neuen Bluttest als Kassenleistung zuzulassen, aber nicht als generelle Möglichkeit für alle Schwangeren, sondern als Test für die Medizin klinisch indizierten Risikoschwangerschaften ab dem 35. Lebensjahr. Und besonders eindruckend fand ich da die Erläuterung der FDP-Abgeordneten Katrin Hellwig-Blah, weil sie die eigene Konfliktlage als Schwangere selbst offenbarte.
Ich erwarte mein zweites Kind. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Mit 13 Jahren erklärte mir mein Arzt, Sie wissen ja, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen werden. Wenn Sie überhaupt schwanger werden, werden Sie sicher Fehlgeburten erleiden. Ich hatte das Glück, einen vollkommen gesunden Jungen zur Welt bringen zu dürfen. Aber vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich in der Schwangerschaft immer wieder große Ängste hatte. Wir haben uns entschieden, die pränataldiagnostischen Angebote, der Inanspruchnahme nicht mit einem Risiko für mich oder mein Kind einhergeht, in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich im Fall des Vorliegens etwa eines Down-Syndroms hätte abtreiben wollen, sondern weil Untersuchungsergebnisse den werdenden Eltern Sicherheit bieten oder ermöglichen, sich auf Kommendes einzustellen, vorauszuplanen.
Und das war, glaube ich, das eindrucksvollste Beispiel dafür, wie eigentlich mit diesen Tests umgegangen werden soll. Ich glaube, dafür gab es auch eine relative Mehrheit, dass sie eben in dem eng begrenzten Bereich für Risikoschwangerschaften anerkannt werden sollen als die bessere medizinische Methode, um eben der Trisomie 21 auf den Grund gehen zu können, wenn damit natürlich auch das Risiko steigender Abtreibungszahlen verbunden wäre. Aber auch das, so sagten viele, ist ja auch heute schon gegeben, weil die Fruchtwasseruntersuchung eben zu viel schlechteren Ergebnissen führt und da Schwangerschaftsabbrüche eingeleitet werden, obwohl das nicht wirklich notwendig wäre.
Ja, also das stimmt natürlich alles und es ist auch sehr plausibel. Es ist besser für die Schwangere, diesen Bluttest zu machen. Aber die weitergehende Frage, wie wir als Gesellschaft mit behinderten Kindern umgehen, wobei ja in dem Fall ja alle, die das Down-Syndrom haben, es ist keine Behinderung, sagen Sie vollkommen zu Recht. Nichtsdestotrotz, wie gehen wir mit Kindern um, die eben nicht so sind wie normal? Die muss eben weiter debattiert
werden. Absolut, das wollen wir gleich auch noch machen. Aber nochmal, Herr Fintermann, speziell jetzt zu dieser Debatte, die sich heute abgespielt hat im Bundestag, gefragt. Man hat ja eben gehört, da war schon sehr viel Emotion in der Luft. Da ging es wirklich um Existenzielles.
Ja, natürlich, da ging es um Existenzielles und gerade diese weitergehenden Fragen. Also erstens, wie gehen wir mit behinderten Menschen? Und die zweite wichtige Frage, was kommt dann noch an medizinischen Untersuchungsmethoden auf uns zu? Das wurde sehr stark aufgeworfen, weil natürlich davon auszugehen ist und darauf wies Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, hin, dass in Zukunft da noch viel mehr solcher möglichen Gentests auf uns zukommen werden, zu denen wir uns verhalten müssen.
Wir werden sehr viele dieser Tests bekommen. Wir werden Tests auf jede fast erdenkliche genetische Erkrankung bekommen. Die sind jetzt in Vorbereitung. Dafür brauchen wir ein Gremium. Das müssen Ethiker, Wissenschaftler, Soziologen, Psychologen sein. Weil wir können uns nicht mit jedem, der Test hier ist eindeutig, bei anderen Tests habe ich eine andere Meinung. Dafür brauchen wir ein neues Verfahren und ein neues Gremium.
Die linke Abgeordnete Katrin Vogler ging da sogar noch weiter und fordert eine Reform des Gendiagnostikgesetzes, um eben den absehbaren Wildwuchs auf dem Markt für Gentests zu beschränken, die ja auch kleinste Abweichungen erkennen und offenlegen werden.
Ich frage Sie, wozu soll es eigentlich gut sein, wenn Eltern schon während der Schwangerschaft Kenntnis von einer genetischen Veranlagung erhalten, die das Kind nur wenig oder überhaupt nicht beeinträchtigen wird? Und was hat das bitte mit dem Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen zu tun, die hier Diagnosen finanzieren sollen, denen keinerlei ursächliche Therapie folgen kann, weil es die schlicht nicht gibt. Und weil das Ganze ja hochprofitabel ist, werden etliche weitere Tests in den nächsten Jahren auf den Markt drängen, sofern wir nicht jetzt regulieren. Und auch diese werden bei den werdenden Eltern aggressiv beworben mit dem Versprechen einer Sicherheit. Denn für Medizinprodukte gibt es kein gesetzliches Werbeverbot.
Und da gab es heute tatsächlich noch keine erkennbare Richtung, wie diese Fragen einmal in Zukunft gelöst werden sollen. Aber sicher war, in den überwiegenden Zahl der Beiträge zu erkennen, dass ein Leben eben mit eingeschränkten oder behinderten Menschen möglich und gesellschaftlich besser unterstützt werden sollte, wie das die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt erklärte.
Weil es so wichtig für die Entscheidung für oder gegen ein Kind mit genetischen Besonderheiten ist, ob wir eine Willkommenskultur für alle Kinder leben, ob wir eine inklusive Gesellschaft sein wollen, zu der alle Kinder und ihre Familien gehören, gemeinsam leben, lernen und arbeiten, ob wir Familien mit Menschen mit besonderen Herausforderungen auch besonders und vor allem einfach und unbürokratisch unterstützen und das Leben so leicht wie möglich machen.
Und diese beiden Grundsatzfragen, das war, glaube ich, der einheitliche Tenor in dieser Debatte, die sollen die gesamte Gesellschaft in Zukunft noch weiter beschäftigen.
Danke, Volker Fintermer, für diese Eindrücke von der Debatte im Bundestag. Dankeschön. Im Bundestag gab es heute früh also die Orientierungsdebatte darüber, ob vorgeburtliche Bluttests Kassenleistung werden sollten. Bluttests, die dann zum Beispiel zeigen könnten, ob ein Kind das Down-Syndrom hat. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Mein Gast hier in dieser Stunde, die Journalistin Margret Heckel. Lassen Sie uns das vertiefen, Frau Heckel. Diese Tests gibt es ja schon länger. Man musste also bislang privat dafür zahlen. Jetzt die Frage, soll das von den Kassen bezahlt werden? Aber wir sind eben schon dahin gekommen, dass ja dahinter eine viel, viel größere Frage steht, nämlich die, wie willkommen sind Menschen mit Behinderung in Deutschland? Wir haben heute früh mit Claudia Wiesemann gesprochen, Direktorin vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Wir hören mal, was sie sagt.
Ich gebe zu, da kann noch mehr getan werden. Ich glaube, für Familien mit Kindern mit Behinderungen, da ist noch Menge Luft nach oben. Aber insgesamt finde ich doch, ist die Stimmung in unserer Gesellschaft deutlich anders als in den 90ern. Und Menschen mit Trisomie sind willkommen. Und das freut mich, muss ich sagen.
Ist das wirklich so, Frau Heckel? Sind Menschen mit Trisomie willkommen?
Also mein Eindruck ist schon auch, dass sich vieles getan hat, aber es kann noch viel mehr getan werden. Also wenn wir uns zum Beispiel die Medien angucken, ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass jeder von uns in der persönlichen Bekanntschaft sowohl Kinder mit Behinderungen hat oder auch Menschen mit Trisomie 21. Also wo ist unser Zugang über die Medien? Und zum Beispiel in Sendungen im Fernsehen oder auch in den Serien, da sind sie doch noch relativ selten. Und es wäre eine gute Möglichkeit, sie dort zu integrieren, ganz normal, und nicht eben so Spezialfilme zu drehen, wo sie dann wieder im Zentrum stehen. Also einfach die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Ausprägungen, auch die unterschiedlichen Arten, wie Familien damit umgehen, in ihrer Umgebung zu zeigen. Das würde mir persönlich auch ganz privat helfen, einen besseren Zugang zu finden. Weil ich habe mir auch überlegt, in meiner unmittelbaren Umgebung gibt es niemand. Und jetzt auf die Suche zu gehen, erscheint mir ein bisschen bemüht.
Mhm. Wir haben eben, Volker Findhammer hatte kurz einen Ton eingespielt von der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt, die gesagt hat, wir brauchen die Willkommenskultur. Sie hat ein Kind mit Down-Syndrom. Heute in der Süddeutschen ist ein Interview mit ihr. Und sie sagt, ja, man findet eben Mütter, die über ihr Leben mit dem Kind durchaus zu sprechen bereit sind. Vielleicht müsste das tatsächlich mehr gehört werden.
In der Tat, das würde ich mir wünschen. Ich würde da gerne mehr drüber hören, mehr drüber sehen und natürlich auch es in der Öffentlichkeit begrüßen.
Was man allerdings selten findet, sind Mütter, die sagen, ja, ich habe die Schwangerschaft abgebrochen, weil der Test mir gezeigt hat, ich erwarte ein krankes Kind.
Ja, auch das wäre natürlich toll, wenn wir da Aussagen hätten, vielleicht sogar anonyme Aussagen, weil das natürlich ein unglaublich schwieriger Konflikt ist. Ja. Und also das muss für werdende Mütter und werdende Väter sind ja beide dabei, die ein unglaublicher Druck sein, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Wenn sich da jemand tatsächlich äußern würde, dann würden er oder sie oder beide zusammen, wie gesagt, auch anonymisiert uns wirklich auch helfen, ja, der Öffentlichkeit.
Es werden nur 30% der Kinder geboren, wenn die Diagnose, nachdem man den Test gemacht hat, dann Down-Syndrom ergibt.
Ja, und das hat sicherlich eben auch damit zu tun, dass die werdenden Eltern sich natürlich informieren, wie ist so ein Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom. Aber die Entscheidung kann man ihnen nicht abnehmen. Und ja, es ist sehr persönlich, sehr. Und deswegen führen wir auch diese unglaublich emotionale Debatte vollkommen zurecht. Mhm. Es geht hier wirklich um elementare Fragen.
Elementare Fragen, die wir also, Sie sagen, besprechen müssen, auch hier in den Medien, machen wir jetzt gerade. Aber es gibt sicher auch was zu tun in Sachen Inklusionsmaßnahmen an Schulen, verbesserte Infrastruktur, weiß ich nicht, im öffentlichen Nahverkehr und solche Sachen auch.
Natürlich, also die Hilfen, die Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, aber natürlich auch in der Erweiterung Kindern mit Behinderung gegeben werden müssen, die muss man auf jeden Fall ausbauen. Diese Menschen müssen ins öffentliche Leben rein, weil auch dann natürlich diese Ängste abgebaut werden können, wenn wir sie treffen, wenn wir mit ihnen umgehen, wenn wir mit ihnen mal gelacht haben oder ein Eis gegessen haben, dann haben wir doch allesamt einen vollkommen anderen Zugang dazu. Aber dafür müssen wir sie sehen und nicht irgendwo in Behindertenwerkstätten, wo sie dann irgendwo morgens mit dem Bus abgeholt werden und dann abends wieder zurückgebracht werden. Das ist schade.
Die junge Frau, die heute früh im Deutschlandfunk war, hat in der Tat gesagt, es geht um Angst. Viele Menschen hätten Angst sozusagen vor ihr, weil sie nicht wissen, wie sie denn mit ihr umgehen können. Und da hat sie gemeint, ja, also guckt doch mal her, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben.
Genau, und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass wir das auch in den Medien öfters haben, weil dann können wir diese Angst schon mal angehen. Also ob wir es dann damit schaffen zu überwinden, da brauchen wir, glaube ich, das persönliche Treffen. Aber dass wir einfach schon mal in diese Situationen gedanklich uns auch reinversetzen können.
Startups sind eine Männerdomäne. 85% aller Startups sind von Männern auf die Beine gestellt worden im vergangenen Jahr, aber 15% doch von Frauen, immerhin 15%. Heute wurde der zweite Female Founders Monitor vorgestellt und daraus geht das hervor. Was sagen Sie, Frau Heckel, 15% immerhin oder viel zu wenig?
Naja, einer von 6 von Frauen gegründet, das ist schon viel zu wenig, gar keine Frage. Und das müssen mehr werden, weil ehrlich gesagt gründen und sein eigenes Unternehmen zu führen, ist gerade für Frauen, die ja oftmals auch Familie und Beruf vereinbaren wollen, die flexibel arbeiten wollen, ein ganz super Weg eigentlich, ihren persönlichen Weg zu finden.
Man braucht natürlich eine Menge Selbstbewusstsein, ne? Und sagen, hier ist meine Webseite, hier ist das, was ich anbieten kann, jetzt gehe ich voran und biete meine Dienste sozusagen an.
Ja, aber wir haben das Jahr 2019, was braucht man da an Selbstvertrauen? Ich meine, das können Frauen schon seit 50, 100, 500 seit immer schon genauso gut. Warum sollen wir es nicht machen? Wir müssen nur anfangen. Ich glaube eher, es ist der Mut anzufangen und dafür sind natürlich solche Tagungen, solche Berichte sehr wichtig, weil sie unser Bewusstsein dafür schärfen, dass wir da mehr machen müssen. Und
mehr machen müssen, nämlich?
Naja, also Frauen ermutigen eigentlich ihren eigenen Weg zu gehen.
Ja, ich glaube, es geht um Ermächtigung.
Es geht auch wieder um Angst, die Angst zu überwinden. Mhm. In dem Fall natürlich die Angst zu scheitern. Das will niemand gerne. Und das scheint aber für Männer kein so ein irres Thema zu sein. Und gerade in der Startup-Kultur sagt man heute ja eigentlich, jeder muss da mal gescheitert sein. Deswegen sollten wir Frauen da kein Thema mitmachen. Auch wir können scheitern. Warum nicht?
Also, wir können auch Erfolg haben.
Wir fangen dann einfach wieder ein zweites Mal an, ein drittes Mal. Gar kein Thema.
Welches sind die Bereiche, in denen Frauen gründen? Das ist der medizinische Bereich, Information, Kommunikation und Textil. Tja. Also gerade, dass es der medizinische Bereich an erster Stelle ist, finde ich interessant.
Naja, das ist schon ein Bereich mit sehr viel Zukunft, der unter anderem ja auch deswegen so wichtig ist, weil die Gesellschaft sich ja verändert. Wir leben alle länger, das heißt, da gibt es sehr viele Geschäftsmöglichkeiten, insofern ganz gut, aber natürlich jetzt nicht das, mit dem man in 3 Jahren Milliardär werden kann. Mhm. Und das ist schon auch ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern. Bei Männern, die greifen, wie man in diesem Startup-Lingo so schön sagt, eben nach den Sternen, der Moonshot, so heißt es ja bei Google immer, also praktisch das Unmögliche möglich zu machen. Während Frauen, die wollen eben Probleme, die sie im Hier und Jetzt sehen, lösen. Das ist sehr verdienstvoll, aber Milliardärin wird man so natürlich nicht.
Gut, aber wenn man die Entscheidung für sich trifft, dass man sagt, mir geht es eher darum, hier gesellschaftliche Problemstellungen zu erkennen und was im weitesten Sinne auch Gutes zu tun und
keine
es geht
Frage.
Für mich gar nicht
alles
so sehr
prima.
Ums Geld, ist es ja auch okay. Interessant ist, wie Frauen gründen, sie kommen häufig ohne externes Kapital aus, haben im Schnitt weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben aber doch ein klares Ziel, nämlich schon profitabel zu arbeiten und damit unabhängig zu sein.
Genau, und das ist ja auch wahnsinnig wichtig und auch die Grundlage natürlich jedes erfolgreichen Unternehmens. Die zweite Frage stellt sich dann eben, wenn das Unternehmen schon eine Weile am Markt ist, ob man wachsen will. Und da wissen wir aus verschiedenen anderen Forschungen, dass da eben Frauen manchmal auch zögerlicher sind, weil sie eben sagen, es geht mir jetzt ganz gut, ich habe eine gute Größe erreicht, ich bin profitabel, ich habe eigentlich alles, ich möchte eben doch nicht sozusagen das neue Weltmarktunternehmen machen. Und das ist vollkommen in Ordnung, aber es macht natürlich schon auch Spaß, die Welt zu verändern.
Also insofern Ermächtigung, Ermutigung, Selbstbewusstsein, Frauen
genau.
vor. Das ist Ihr Plädoyer, wenn ich das richtig höre.
Genau.
Die britische Polizei hat in London Julian Assange festgenommen, den WikiLeaks-Gründer. Der hat sich ja lange in der ecuadorianischen Botschaft dort aufgehalten, in London, seit 2012 nämlich. Wollte ursprünglich eine Auslieferung entgehen nach Schweden. Da waren die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben worden. Aber diese Vorwürfe hat die Stockholmer Staatsanwaltschaft 2017 zu den Akten gelegt. Nach wie vor gibt es aber einen britischen Haftbefehl, weil Assange gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Margret Heckel, Sie haben vorhin schon gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie es ihm jetzt geht, ob er froh ist, aus der Botschaft raus jetzt zu sein, wahrscheinlich eher nicht.
Nö, er sitzt ja schon wieder, nicht im Gefängnis, aber in der Befragung der britischen Polizei. Und was ihm natürlich jetzt droht und was auch passieren wird, ist, dass er ausgeliefert wird in die Vereinigten Staaten. Die wollen ihn haben. Da gibt es ja nach wie vor die Frage, offen vollkommen, ob WikiLeaks den Russen dabei geholfen hat, Material gegen Hillary Clinton im letzten Präsidentschaftswahlkampf zu veröffentlichen, zu sammeln. Ist alles vollkommen ungeklärt, aber da wird jetzt natürlich, wird man versuchen, Licht reinzubringen.
Da wird man Licht reinbringen müssen. Margret Heckel, Autorin und Journalistin hier zu Gast und jetzt auch zugeschaltet aus London, unser Korrespondent Friedbert Meurer. Was wissen wir denn ganz genaueres über seinen Aufenthaltsort im Moment von Julian Assange, Herr Meurer?
Er ist in Westminster in der Obhut einer Polizeiwache, wird da befragt. Er wird dann vor ein Gericht gestellt werden. Vorwurf lautet Verstoß gegen die Kautionsauflagen. 2012 war er ja auf freien Fuß gesetzt worden gegen eine Kaution, die in einer beträchtlichen Höhe war. Da hatten viele Sympathisanten und Aktivisten gesammelt für Julian Assange. Assange hat es dann vorgezogen, in die Botschaft Ecuadors zu gehen und damit gegen die Kautionsauflage sich bei der Polizei regelmäßig zu melden, zu verstoßen. Er protestiert natürlich jetzt gegen das, was passiert ist. Es gibt eine Videosequenz, die dauert nur etwa 50 Sekunden, aufgenommen von einem russischen Fernsehsender. Da sieht man, wie Julian Assange wie ein Sitzblockierer aus der ecuadorianischen Botschaft von Polizeibeamten in Zivil die Treppe heruntergetragen, geschoben und dann in einen bereitstehenden Polizeiwagen verfrachtet wird. Man hört die Stimme Assange. Ich kann es aber nicht verstehen, was er sagt. Aber er protestiert dagegen, dass Ecuador ihm das Asyl entzogen hat und Scotland Yard aufgefordert hat, ihn abzuholen.
Das klingt so richtig wie nach einem Krimi.
Absolut. Das ist ein Krimi, der heute einen gewissen Höhepunkt hat. Auch durch dieses Video, das schon wirklich sehr dramatisch aussieht. Der Krimi dauert aber schon eine ganze Reihe von Jahren an. Ich glaube, es ist ein jahrelanger Krieg, der da in der Botschaft zwischen Assange und dem Botschafter, dem ecuadorianischen Präsidenten, ausgebrochen ist. Zwischenzeitlich hatten die Ecuadorianer ihm das Internet abgestellt, weil sie sagten, wir wollen nicht den ganzen Ärger haben, wenn du von unserer Botschaft aus heraus steuerst, über WikiLeaks das Material den Russen gegen Hillary Clinton zugespielt wird. Das ist ja ein wichtiger Vorwurf. Da können wir das nicht akzeptieren. Dann hat es Assange doch geschafft, wieder Internetzugang zu kriegen, hat umgekehrt dann die Ecuadorianer bewacht, ausgespitzelt. Es soll dann Material gegeben haben, mit dem er den ecuadorianischen Präsidenten erpressen wollte. Also knallharte gegenseitige Vorwürfe den Ecuadorianern hat es jetzt gereicht.
Also da scheinen echt mehrere Spielfilme gleich drin zu sein in diesem Material. Was mich jetzt interessiert in den nächsten paar Stunden, ist eigentlich die Reaktion des Netzes. Und zwar, ob der Eindruck stimmt oder trügt, dass Julian Assange schon vor einer Weile eigentlich so den Zenit seiner internationalen Popularität überschritten hat mit diesen ganzen Dingen, die da passiert sind, die da ungeklärt sind. Also ich finde es jetzt sehr interessant zu verfolgen, ob es einen internationalen Aufschrei im Netz gibt oder ob das eigentlich eher etwas ruhiger vor sich geht. Also wie stark ist der Rückhalt noch, den er im Netz hat? Ich bin da nicht mehr so ganz sicher, ob er noch wirklich so viel Rückhalt hat.
Kann man dazu schon was sagen, Herr Meurer?
Man kann nur Vermutungen anstellen. Natürlich gibt es eine Auseinandersetzung darüber, ob Julian Assange als Whistleblower oder als jemand, der eine Plattform für Whistleblower zur Verfügung stellt, ob er nicht viel zu weit gegangen ist, ob er sich nicht ihn selbst nur in Szene setzt, mit den falschen Leuten zusammenarbeitet, letzten Endes auch einem Donald Trump in die Hände gespielt hat. Es gibt eine Erklärung von WikiLeaks selber, die gegen diese Auslieferung protestieren und sagen, dass Ecuador Assange das Asyl entzogen hat, verstößt gegen das Völkerrecht. Also WikiLeaks wird mobil machen für seinen Gründer. Die Frage, die Frau Heckel gestellt hat, natürlich wird das sehr interessant sein zu beobachten, was sich jetzt im sozialen Netz abspielt. WikiLeaks wird da ordentlich Dampf machen und vor allen Dingen, der ganz wichtige Punkt ist, wird Julian Assange an die USA ausgeliefert. In dieser Erklärung des ecuadorianischen Präsidenten ist eine interessante Aussage, nämlich, dass die Briten den Ecuadorianern zugesagt hätten, Assange wird in kein Land abgeschoben, in dem ihm Folter oder die Todesstrafe droht. Das könnte man auch so lösen, jetzt im Konjunktiv. Die Briten bekommen eine Zusage der USA, dass Assange nicht die Todesstrafe droht und dann könnte er trotzdem abgeschoben werden.
Gut, wir werden gucken, was tatsächlich passiert. Vielen Dank, Friedbert Meurer. Vielen Dank nach London. hier zu Gast, Margret Heckel, Journalistin und Autorin. Sie haben sich viel mit dem Älterwerden beschäftigt in Ihren Büchern, jetzt auch in Ihrem Podcast, den Sie heute online gestellt haben, Leben für Fortgeschrittene. Warum ist dieses Thema Älterwerden für Sie so wichtig?
Ah, es ist ein wunderbares Geschenk. Jeden Tag 5 zusätzliche Stunden Lebenszeit, die wir nutzen können.
Warum 5 Stunden zusätzlich?
Weil die Lebenserwartung so steigt. Okay. Und jedes Jahrzehnt wir alle, die wir hier sind, überall auf der Welt 2 bis 3 zusätzliche Jahre bekommen. Und jetzt ist eben die Frage, wie füllen wir diese Jahre? Und da beschäftige ich mich mit meinem neuer Podcast Leben für Fortgeschrittene.
Und was empfehlen Sie uns? Was sollen wir tun?
Das Allerwichtigste ist, Spaß dran zu haben an der zusätzlichen Lebenszeit und mit der Defizithypothese über das Alter aufzuhören. Alter macht Spaß. Es gibt uns Möglichkeiten, Neues zu entdecken und das sollten wir tun. Hm. Es ist wunderbar, länger zu leben.
Gut, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie diese Stunde hier mit mir verlebt haben.
Sehr gerne.
Studio.
Danke.